Nochmal, sing mal irgendwas. Alle
Du
meine
willst
Ähnchen.
mich wirklich zum Singen bringen, ne? Habe ich das Gefühl.
Warum? Das habe ich noch nie versucht.
Nein, noch nie. Noch nie.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Okay, dann mache ich jetzt einfach mal
Mach mal.
Marschmusik. Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen, zu unserer 4000. Ausgabe von Loggers Unheilbar Gesprächig. Wir haben nämlich die ganze Zeit weiter gepodcastet, aber nur für uns. Und das waren jedes Mal so billige Gehversuche, dass wir beschieden haben, auf den richtigen Tag zu warten. Und der ist heute gekommen, wo wir wirklich mal wieder eine Folge aufnehmen werden. Das spüre ich jetzt schon, die gut tut. Uns, euch und auch dem Äther. Von
Ja,
daher, ja.
damit sind ist die Hürde direkt gesetzt, war.
Genau.
Ist mal schön auf 280.
281.
Ja.
Hi.
Melvin, hallo da draußen. Ja, eine dunkle Jahreszeit, eine vielleicht auch dunkle Zeit für viele von euch und auch uns. Ereilt ja die Saison des Winters plus zunehmender gesellschaftlicher Themen, die dort draußen existieren und passieren. Und ja, es gibt ein Mittel und einen Weg, wie man dem Leben begegnen kann. Und das wollen wir heute bequatschen. Denn ich habe in der ablaufenden Woche, wir nehmen an einem Sonntag auf, habe ich einen Film gesehen mit dem ja recht simplen Titel Der Rausch. Es müsste ein dänischer Film sein mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Und ja, ich habe dazu eine Rezension geschrieben, die kann man auch auf der Homepage sich zu Gemüte führen. Ich wollte das nur als Aufhänger nehmen für unsere ja, Folge. Es soll gar nicht so im Zentrum um den Film gehen, aber wir werden bestimmt hin und wieder drauf zurückkommen. Und Melvin, am Ende des Films wird ein Lied gespielt, das ich seitdem relativ häufig höre. Und ich würde dir gerne vier Zeilen daraus vorlesen.
Warum nicht
Und
vorsingen?
das möchte ich niemandem antun.
Tu es mir an, bitte. Es hört auch
Tust,
sonst
tust.
keiner.
Ja, es hört doch
Ich
sonst
schneide das
keiner.
raus.
Ah, nee, vor allem a cappella. Also ich singe recht gerne privat, muss ich sagen, aber ich kann es halt nicht so. Ich habe einfach Freude an der Sache. Aber ich werde jetzt einfach lesen.
Ist das Amazing Grace, oder?
Nee. Der Song heißt What a Life. Interpret ist Scarlet Pleasure. Ich habe mich weder mit dem Interpreten, Interpretin, Band, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, also klingt nach einer Männerstimme, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob da eine Band hinter steckt. Der Song heißt What a Life und in dem Refrain geht's auch wie folgt: What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Wann hast du dich das letzte Mal gefühlt, dass du solche Textzeilen oder etwas derartiges quasi nach draußen in den in den Abendhimmel, Morgenhimmel reinschreien konntest, dass es wirklich etwas so Befreiendes hatte, dein Zustand. Wir werden vielleicht auch nochmal differenzieren. Rausch, ist das immer durch Substrate induziert oder gibt es auch Rauschzustände, die jetzt nicht durch vornehmlich Substanzen erzeugt werden. Aber so ganz allgemein, wann war das letzte Mal, dass du rausgeschrien hast, wie in einem Rausch, what a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride?
Ich habe das noch nie rausgeschrieben. Aber innerlich vielleicht gedacht oder empfunden.
Ja.
Die letzten Jahre habe ich mich sehr stark für Kälteanwendungen interessiert. Kryotherapie. Vor allen Dingen sehr häufig eiskalt geduscht und dann letzten Winter endlich getraut, Eisbaden zu gehen. Und bin bei guten Minustemperaturen, 7, 8 Grad unter Null, zu dem örtlichen Fluss gepilgert, zu Fuß. Hatte eine Wärmflasche dabei, eine Kanne Tee, eine warme Thermoskanne und Handtücher und eine Badehose an unter meiner Kleidung. Ja, dann bin ich da reingestarkst und habe mich dann ungefähr eine Minute lang von dem eiskalten Wasser, 7, 8 Grad schätzungsweise, überwälzen lassen. Und im ersten Moment natürlich um Luft gerungen, ums Atmen gerungen, Schmerzen auch entwickelt. Aber dann kam die Euphorie, als ich rausgestiegen bin und dieser Körper so stark arbeiten musste, um Gegenwärme zu erzeugen und ich gerade was Unglaubliches gemacht habe. Ich habe meine absolute Komfortzone zerstört und mich in diese Ausgangslage gebracht. Und das hat sich so unfassbar einzigartig lebendig angefühlt. Das kenne ich aus keiner anderen Sektion des Daseins, dass ich genau diese Zeilen geschrien hätte, wenn sie mir gekommen wären. Ich habe mehrmals, also eigentlich jedes Mal, wenn ich Eisbaden war, habe ich danach auch aufgejubelt und war ganz da. Ich war ganz wach. Und auch im höchsten Maße einverstanden, euphorisch.
Also würdest du das als Rauschzustand beschreiben?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ich glaube, was macht für dich einen Rauschzustand denn aus?
Dass ich innerlich geflutet bin, geflutet werde, ja, von Gefühlen, die ja letztlich Hormone sind, das sind irgendwelche Ausschüttungen, bla 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 bla. Aber in mir turnt eben etwas an. Es kommt zur Flutung meines Inneren, meines Erlebnisfeldes. Da ist auf einmal ganz viel Gefühl, da ist Kontakt, da ist Stimmung. Klarheit ist für mich auch ein Aspekt. Und dann, ja, bin ich im Rausch. Rausch ist für mich auch verliebt sein, ja. Rausch ist für mich Adrenalinkick auf der Achterbahn. Es ist eben, wie du sagst, nicht immer Substanzen assoziiert.
Ja. Was mich dabei noch fasziniert und interessiert ist, du hattest ja schon mal zum Themenkomplex Liebe gesagt, Liebe mache wertsichtig. Ein Rauschzustand bringt dich ja auch unter Umständen dazu, deine Umwelt anders wahrzunehmen. Wie würdest du das bejahen? Und wenn ja, wie hast du die Welt, also deine direkte Umgebung nach dem Eisbaden, beim Eisbaden wahrgenommen? Du hast eine Klarsicht beschrieben, aber entführ uns vielleicht nochmal einen Ticken mehr in diese Weltwahrnehmung.
Ganz klar kann ich das erstmal bejahen, dass meine Weltwahrnehmung sich im Rausch verändert. Ich habe jetzt nur einen sehr restringierten Sprachcode. Das heißt, ich finde nicht immer gute Wörter für solche inneren Zustände, weil ich da nicht so gut ausgebildet bin wie der klassische Philosoph. Ich kann aber versuchen, mich da heranzutasten. Das, was dieser Rausch, ja, der Kälteanwendung mit mir macht, ist insbesondere das Aufgehen, ja, das mich öffnen dem Leben, das mich sinnlich umgibt gegenüber. Das heißt, alles, was sinnlich in mich hineinfährt, wird deutlicher, wird stärker, wird intensiver von mir erlebt und wahrgenommen. Meine Gefühle zur Welt, zu mir, zu den Dingen sind erhellt, sind positiver, sind leichter. Und ich habe ein Gefühl von Schweben. Also ich hebe durchaus ab im symbolischen Sinne, was natürlich auch durch die Leichtigkeit bedingt wird. Und dann kommt dazu noch Hitze, ja, eine innere Wärmeflut, die mich erfüllt und auch dadurch nochmal energetisiert zusätzlich. Also Kraft entsteht, Schaffenskraft, der Wille wird auch stärker. Ich erlebe das ganze Lichtspiel um mich herum, dass es ja dann doch letztendlich ist, intensiver, kristalliner. Und ich habe vor allen Dingen eine richtig starke Lebenslust, also die Lust zu leben. Das möchte ich, in diesem Zustand möchte ich sein. In diesem Zustand ist es gut, geboren worden zu sein. In diesem Zustand lohnt es sich, auf die Welt hinabgefahren zu sein oder in die Welt hinabgefahren zu sein.
Ja, das ist erstmal, finde ich, aus meiner Begrifflichkeit, ich habe mich mit dem Thema jetzt erst so angefangen zu beschäftigen und deshalb habe ich mich da auch so ein bisschen von weg bewegt, aber ich sag mal, im Volksmund ist ein Rauschzustand ja eher etwas, was betrüblich ist, was die Sinne betrübt, was einen eher einhüllt als Klarsichtigkeit fördert.
Ja, ich habe jetzt versucht, das Ganze auf diese Kälteanwendung zu reduzieren. Mhm. Nee. Da bin ich voll bei dir. Es gibt die verschiedensten Arten des Berauschtseins. Ja,
Ja, ich wollte halt gerade darauf hinaus, dass das eine für mich neue Interpretation eines Rauschzustandes ist, die aber durchaus haltbar und auch wahrscheinlich die treffendere Sicht auf einen Rausch ist, das Berauschtsein am Leben. Also quasi ein Schleier, der umgekehrt zu meiner eben angesprochenen Wirkungsweise, dass der Schleier im normalen Leben quasi auf der Welt ist. Sei es jetzt dadurch, dass wir verschiedene Impulse in uns haben, die uns immer wieder in die eine oder andere Richtung trennen, aber auf jeden Fall von den Dingen weg, sage ich mal, dass da das Ego ist, was immer wieder sich in den Vordergrund denkt, dass gesellschaftliche Konventionen da sind, die einen davon abhalten, ins Leben einzutauchen, oder dass es auch vielleicht die reine Lokalität ist, in der man abstumpft, sei es jetzt ein karges Bürogebäude, sei es, weiß ich nicht, schreiende Kinder im Klassenraum können ja auch einen erstmal recht dumpf machen, obwohl da sehr viel da ist. Und das, also quasi die Welt wird enthüllt im Rauschzustand, weil das ein so intensiver Kontakt zum Leben an sich ist, zum Lebendigsein, ich sag mal, ungefilterten Wahrnehmung, dass die Connection zur Welt, dieses Welterlebnis dadurch sehr viel intensiver wird, weil etwas wegbricht. Und da, man kennt ja diese Flow-Erlebnisse. Die würde ich sagen, sind Rauschzustände und da wird ja alles vergessen. Da ist ja eine Verbindung zu einer Aktivität, zu einer Umgebung hin, die so intensiv ist, dass alles sonstige Konventionen, dass ich alles wegtritt, sondern dass da nur die pure Gegenwärtigkeit ist. Und das klingt sehr viel, ja, auch nachhaltiger und sehr viel erstrebenswerter, als einen dumpfen, ich betäub die Sinne Rausch, der mich vor der Welt quasi einhüllt und ja. mich von ihr vielleicht absondert. Mhm. Da wollte ich auf jeden Fall hinaus, dass es da vielleicht mehrere Arten und Weisen gibt, einen Rausch zu erleben und auch einen Rausch zu definieren.
Unbedingt.
Denn, ja.
Ja, genau, also ich glaube auch, der Volksmund versteht unter Rausch einen Zustand der Betäubung. Ja, der finde ich ganz interessant, auch, dass ich jetzt quasi die Definition gebracht habe, berauscht sein, also im Rausch, im Rush, im Flow, heißt für mich, im Leben anzudocken, während natürlich gerade so der drogenassoziierte oder alkoholassoziierte Rausch eine Wolke, eine Nebelschicht darstellt und natürlich die allermeisten das eher damit, also mit Kontrollverlust zum Beispiel assoziieren, Rush, ja, Rush, Rausch, ich tobe los, ich poltere los, ich taumele los, verliere mich auch im Rausch, im Rush, im Taumel. Und ich habe das eben auch sehr stark jetzt in mir heraus assoziiert, weil du am Anfang diesen Songtext nanntest. Und wenn ich jetzt komplett gaga bin, weil ich beispielsweise eine Flasche Wodka getrunken habe oder so, da kommen mir dann solche lebensbejahenden, vitalen Sätze überhaupt nicht mehr über die Lippen. Ja,
ja, der Song geht auch weiter und er beschreibt dann tatsächlich einen solchen drogeninduzierten Rausch. Es geht nämlich im Text weiter. I'm so thrilled right now, 'cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Also da ist es ja dann quasi dieses Einhüllen. Ich bin super aufgeregt, weil ich gerade Pillen mir reinwerfe. Ich mache mir keine Sorgen um irgendetwas, weil ich diesen Kontakt zur Welt verliere. Also es ist quasi eine sehr subjektive Rausch, ein subjektiver Rauschzustand, wohingegen vielleicht der von dir beschriebene Rauschzustand eher etwas von Objektivität hat, dass die Objektivität eher in dich hineinfährt und dass du das so sehr und die Wechselwirkung so sehr spürst und in diesem Zustand ein komplett in sich einkehren, was ja auch, also jetzt ne, Pillenmissbrauch mal außen vor lassen, aber auch ein sehr heilender Zustand sein kann, sich erstmal komplett in sich reinfallen zu lassen, um zu gucken, was ist denn da drin. Kennst du solche Zustände, kennst du auf jeden Fall, aber würdest du auch solche Zustände schon mal als Rausch bezeichnen, die du erlebt hast, wo du wirklich in dich hineingefallen bist, aber dann mit, ich sag mal, einer sehr positiven Art und Weise wieder hinausgekommen bist?
Ja, es hat natürlich was Berauschendes, in mich hineinzufallen, klar. Und auch mit Hilfsmitteln, also auch mit Psychedelika oder sowas, ja, komme ich da eben dran und ich habe die Erfahrung ja auch gesammelt und gemacht und ich stehe auch dazu, dass ich mir Beihilfe verschafft habe und auch da ähnlich geöffnet wurde in mir, also dass sich da die Welt in mir geöffnet hat, die eben auch vorhanden ist und nicht verschlossen, versperrt oder vernebelt wurde, was natürlich durch Alkohol möglich wäre. Es gibt oder irgendwelche Opiate oder was man da so machen kann, Tranquilizer oder so. Also es gibt halt auch da verschiedene Richtungen des Rausches oder des Berauschens.
Ja, da gibt's ja furchtbar interessante Studien auch zu Wirkungsweisen von Psilocybin bei psychischen Erkrankungen und so weiter. Da kennst du dich besser aus als ich, du hast dich da mehr belesen, dass gerade das auch zur Therapieform unterstützend hinzugezogen werden kann, weil nichts anderes ist ja quasi eine Psychoanalyse, die man bei einem Therapeuten durchmacht. Da geht es ja auch darum, in die eigene Geschichtlichkeit, aber auch in die eigene Gefühlswelt so einzutauchen und da Dinge quasi in Kontexte zu setzen und zu benennen, wie es dann halt, ja, das ist auch dann in so einem Rauschzustand erlebt werden kann.
Ja, weil einfach das Allermeiste unbewusst abläuft und sich dann als eine Art, ja, Abbild zeigt in unserer bewussten Erlebniswelt, wir aber die Genese häufig gar nicht mitbekommen. Und die bekommst du mit in diesen spezielleren Rauschzuständen, wenn du möchtest.
Mhm.
Und dann entsteht einfach ein ganz anderer Durchblick. Also auch da wieder die Bestätigung, dass mich das eher klarsichtig macht, einsichtig macht, als dumpf, ja, oder abgespalten oder so. Finde ich. Hast du denn mal so eine Erfahrung gemacht, Marco? Würdest du sagen, du hattest schon mal eine Rauscherfahrung, gerne auch mit Hilfsmitteln, in der du in dir selber ein Tor geöffnet hast, das, ich sag mal, den herkömmlichen Alltagszustand, den du als Marco kennst, überflügelt hat oder in den Schatten sogar stellte?
Ja. Habe ich tatsächlich. Ich habe dazu auch mal einen lyrischen Versuch am Morgen danach zusammengefasst, um dieses ganze Gefühl, was ich dort erlebt habe, zu beschreiben. Ich glaube, das passt ganz gut, wenn ich das einmal vorlese. Ja. Das ist zwar auch auf der Homepage verfügbar, aber ich weiß nicht, inwiefern ihr euch da schon mal rumgetummelt habt. Ich werde es trotzdem einfach hier in dem Rahmen einmal vorlesen.
Oder singen.
Es ist jetzt fast ein Jahr her, seitdem ich das hier veröffentlicht habe. 20.12.2020.
Oh, krass. Ein Tag.
Irgendwie ist ganz Tag. Witzig. Ja, ich habe das Ganze Seelengeschmack genannt, weil ich, wie du würde ich hier einwenden, dass das Erlebnis so intensiv und so allumfänglich war, dass es mit Worten schwierig einzufangen ist und irgendwie zu beschreiben ist. Ich trage einfach mal vor. Ich sitze hier, unbewegt und still. Ich merke, wie es langsam wirkt. Ein Lächeln blitzt über mein Gesicht. Ich weiß nicht, was gleich kommen wird. Ich weiß nur, dass ich mich öffnen werde. Ich lehne mich zurück. Meine Muskeln geben die anerlernte Verspannung plötzlich auf. Mein Rücken, mitgenommen vom Homeoffice, wird gerade und weich zugleich. Farben auf dem Schirm, Musik aus den Boxen. Ich bin bereit, für diese Welt zu verlassen, einzutauchen in das pure Sein. Es wird mir leicht um die Brust. Ich inhaliere. Ich schwebe. Ich inhaliere. Ich schwebe frei. Ein Farbtunnel reißt mich mit. Etwas zieht in mir, will dem Tunnel folgen. Ich lasse es zu. Ich stürze hinein, doch kein Schreck, keine Angst, nur Liebe und Vertrauen begleiten mich in diesem Tunnel. Ich schließe die Augen. Oder habe ich sie doch geöffnet? Ich weiß es nicht, so wie ich nichts mehr weiß. Ich bin kaum noch Bewusstsein, kaum Körper. Ich wehne mich in etwas, spüre, da ist mit Sicherheit etwas. Ich schwinge. Nicht alleine, andere unbekannte Schemen schwingen mit. Dann erkenne ich meinen Großvater und begreife. Ich bin Teil einer Seite. Mit mir unendlich viele andere Seitenwesen. Wir sind alle zu jeder Zeit da. Die Toten wie die Lebendigen. Die Lebenden schwingen. Die Toten erfreuen sich an der Harmonie, sind zufrieden, weil sie schon geschwungen sind. Liebe und Vertrauen überall. Wir werden gespielt von einer kosmischen Brise. Sie streicht körperlos durch uns hindurch und wir schwingen. Ich kehre langsam in die materielle Wirklichkeit zurück, nehme den Raum wahr, die Farben, die Musik. Und dann ist da dieser Geschmack, ein nie gekannter Geschmack. Hinten im Rachen spüre ich ihn, eine konzentrierte Energie. Ein Ball bewegt sich über meine Zunge und ich schmecke zugleich alles und nichts. Ich spüre diese Kugel und schmecke meine Seele. So viel dazu. ich glaube, das ist ja recht viel. Gerne zum Nachlesen auf der Homepage zu finden. Ich muss sagen, dass ich oftmals diese Zustände sind situativ abhängig. Also ich muss ein Setting dafür finden, in dem ich mich so fallen lassen kann. Weil ich glaube, dass die Haltung, die man dazu hat, eine angstbefreite sein soll. Weil ansonsten ist es wirklich, macht es keinen Sinn, sich da hinein zu begeben. Das heißt nicht, dass man ohne Rücksicht auf alles sich jetzt alles möglich schmeißen soll. Nein, ein Grundrespekt sollte immer da sein und man sollte sich immer bewusst sein, was man da gerade tut. Aber dann muss man sich meines Erachtens auch hineinfallen lassen können. Und das kann ich beispielsweise, wenn ich bei dir bin, recht gut. Wir haben da schon beide festgestellt, dass da Synergien frei werden, ja, die so einzeln oder mit anderen Personen nicht da sind. Das heißt, das Setting ist wichtig für das Erlebnis. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich mit dir da in einem Raum bin, das passt auch nicht immer hundertprozentig, muss man auch sagen. Aber ich sag mal, Minimum jedes zweite Mal ist ein Erlebnis, was ich so niemals alleine oder mit anderen Personen habe. Und dann fühle ich oftmals eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit mit der Welt. Und die ist physisch spürbar, indem ich mich oftmals innerhalb meiner Brust ein energetischer Knoten quasi bildet, der sich in einem Netz fühlt. Ich merke, dass quasi dieser energetische Knotenpunkt durch Netze gehalten wird, die überall hinführen. Mhm. Zu dir, zu euch da draußen, überall hin. Deshalb spüre ich diese große Verbundenheit mit allem. Und ich spüre eine Heiterkeit und einen schwebenden Zustand, den ich wirklich nicht anders als Rausch bezeichnen kann, der mich dann entkoppelt quasi von meinen alltäglichen Sorgen, muss ich sagen, aber hinzuwendet zu einer Spiritualität, die ich sonst sehr selten empfinde. Auch in Form der Meditation komme ich dem auf andere Seiten vielleicht nahe, in Form der Kontemplation und des kognitiven Aneignens, auch solcher Gebilde, die halt irgendwie beschrieben werden, wenn ich mich in Literatur damit befasse, komme ich dem halt nicht so nah, weil es dann wirklich die Erlebnisqualität in dieser Art und Weise fehlt. Und die habe ich dann tatsächlich schon das eine oder andere Mal erlebt. Und das ist wirklich ein Aufgehobensein, ein Schwebezustand, eine Verbindung mit allem. Und da ist dann eine sehr große Zuversicht da, dass alles in Ordnung ist, wie es ist. Und dass ich habe meinen Großvater in dieser Analogie nicht gesehen, in einem physischen Sinne, sondern gespürt. Das ist da mein Großvater zu dem Zeitpunkt schon geschwungen hat im Bilde der Analogie, schon verstorben ist, aber dass es in Ordnung ist, dass es jetzt meine Zeit dran ist, die Harmonie zu spielen und Teil der Harmonie zu sein und auch ich irgendwann verstummen werde und dafür andere Wesen schwingen werden. Und das ist vielleicht für mich ein sehr beruhigendes Bild, weil es jetzt kein personales Weiterleben nach dem Tod ist. Es ist, wir sind ja alle auf die eine oder andere Art verbunden. Wir haben alle unsere Zeit und es ist in Ordnung. Und dann, wenn es vorbei ist, dann kehrt halt Ruhe ein und dann kehrt halt auch diese Harmonie wieder ein. Und wie es weitergeht, naja, natürlich, das sind jetzt religiöse, weltanschauliche Fragen, aber das, wenn ich daran zurückdenke, bekomme ich immer sehr viel Zuversicht, dass das in Ordnung ist und egal, wie es weitergeht. Und ich glaube, kognitiv, da ist einfach Schluss und das schwarze Nichts ist da. Aber es ist trotzdem in Ordnung, weil wir jetzt die Zeit haben zu schwingen. Und ja, das war mit einer meiner berauschendsten Zustände, die ich in der Form hatte.
Ich durfte ja deine Zustände miterleben.
Ja.
Und dabei mich selber auch in der Tiefe erleben. Und glaube zu wissen, was du meinst. Ich kann das gut greifen. Ich kenne ja auch den Text. Und ich kenne dadurch ja auch, ich kenne einen Marco, den vielleicht viele andere noch nie kennengelernt haben, vielleicht auch nicht kennenlernen werden. Und spontan macht mich das irgendwie traurig, dass wir das irgendwie so zurückgezogen und heimlich mehr oder weniger tun und dass einfach gesellschaftlich noch ein gewisses Tabuthema darstellt. Wir können da in Ruhe nochmal drüber podcasten, in einem anderen Sinne, aber das kommt gerade so. Und ich finde es super beeindruckend, wie du das darstellst, wie du das für dich ausformulierst. Das Bild von der Saite, auf der wir alle schwingen oder schon ausgeschwungen sind, finde ich wunderschön. Ja, und auch diese Verbundenheit, das gerade so das Tonale, ne, dass wir sozusagen als Ton auch in diese Welt hinein stattfinden, ja, und eben verschiedene Phasen durchlaufen und nachher vielleicht nur noch so diese Nachschwingung bleiben und sind und die satten, frischen Töne aber immer noch miterleben können und das alles zusammen irgendwie eine Melodie erschafft, ist was total Schönes, das ich ja sehr berauschend finde, während ich da reingehe. Und
Ja, ich bin auch irgendwie ein bisschen zurückgeworfen und auch ein bisschen emotionalisiert gerade, muss ich irgendwie auch gestehen. Ja, und das macht mich auch traurig und da hast du auf jeden Fall recht und ja, ich würde das halt auf den Umstand zurückführen, dass halt Zustände, ich sag mal, Zustände, in denen man ein gewisses Maß an Kontrollverlust eingesteht, halt verpönt sind in unserer technokratischen Gesellschaft, weil wir funktionieren, um zu etwas zu machen. Also diese Zweckmäßigkeit, die liegt nicht in uns, sondern die liegt in den Dingen, die wir schaffen, die Dingen, die wir produzieren, Dingen, die wir konsumieren. Und da ist dann natürlich ein solches Selbstgenügsame in sich hineinfallen ist halt in dem Sinne dann nicht mehr produktiv für die Gesellschaft aus einer marktwirtschaftlichen Logik heraus. Deshalb ist dieser Zustand, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich eher verpönt. Es mag sein, dass da noch, weiß ich nicht, jetzt auf die USA bezogen, diese puritanischen Wurzeln noch mit durchschlagen. Das ist halt so eine, diese Verbindung von Kapitalismus und kalvinistischer Arbeitsethik oder so dann noch mit hindurchschwingt und auch bei uns vielleicht auch noch kirchlich verpönt ist oder religiös verpönt ist, dass das immer noch gesellschaftlich nachwirkt. Aber das ist ja schade, weil wenn wir uns an die Lehren Buddhas, den Lehren Buddhas hinzuwenden und auch Einsichten der Neurowissenschaften, dann ist halt Kontrolle ist halt ein Scheinbild, ein Trugschluss, ne? Die Kontrolle an sich haben wir dann ja nie in dem Sinne.
Ja.
Und sich, das ist ja dann auch wieder so ein, wie nennt man das, Hoax, dem wir uns entledigen müssen. Und das ist, glaube ich, solche, ich nenne es jetzt mal Übungen, sind da wirklich ein Dosenöffner, um auch diese Dinge zu erkennen. Das ist auch gut und eigentlich ist, sich schweben zu lassen und mit Dingen verbinden zu lassen und nicht zu trennen.
Ich finde, Kontrolle ist nicht nur ein Hoax. Kontrolle ist auch ein pathologischer Suchtmechanismus geworden. Wir haben natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit, ja, nach Schutz. Das ist uns archaisch angeboren. Das gehört einfach zu dem Existieren dazu. Und ich habe eben oft das Gefühl, eine latente Angst vor Kontrollverlust, ja, der eigentlich permanent auf seine Weise passiert, hat uns in eine so ja rigide Gesellschaftsform gebracht, wo dieses sich loslösen, abheben, loslassen und so weiter ein ziemliches Schattendasein fristet und eben auch dann oft ja so eine fast schon kriminelle Ecke gebracht wird. Und weißt du, Marco, ich hatte gerade so den Impuls, dich zu fragen, wenn du jetzt wirklich eine geile Erfahrung machst, ja, die dich so richtig körperlich und psychisch und geistig und seelisch berührt, und dann gehst du zurück in diesen Alltag, wo du eine Rolle spielst, ja, wo die ganzen Einschränkungen und Narrative und Normen und Werte und so weiter auf dich einhageln, und du merkst so, ich fühle hier das, ich fühle es nicht, ich fühle das Leben hier nicht, da pulsiert das eigentliche Leben nicht. Dafür bin ich doch nicht hier. Und bei den allermeisten fühle ich es auch nicht. Ich sehe eine elende kapitalistische Verwertungslogik, die auf alles angewandt wird, um zu, um zu, um zu, ja, größer, schneller, mehr, mehr, mehr. Und sehe die Leute Netflix und Chill machen und rauchen und viel essen und viel Sex irgendwie durch Medien oder wie auch immer, was ja alles Rausch auslöst. Und das, was wir jetzt gerade im Rauschsinne besprochen und ausgetauscht haben, ja, das gehört dann in eine ganz abgespaltene, eine periphere Rubrik, ja, wo wir jetzt politisch an einem Punkt stehen, ja, da Politiker sich zum Beispiel Marihuana gegenüber ein bisschen unverblümter und ein bisschen willkommen heißender äußern, weiß ich nicht, wo die Reise hingeht und so weiter. Und dann aber auch sofort wieder ganz viel starre, ja, irgendwie in Anführungszeichen moderne Kritik hagelt und ausgerufen wird, dass ja, wir damit Gefahren eingehen und ja, und das wird dann noch mehr irgendwie in eine Sucht bringen und so weiter. Also wie würdest, ja, wie hältst du das aus, dass du weißt, es gibt einen Zustand, in dem du voll und ganz leben kannst, die ganze Tiefe des Lebens auch erkunden kannst. Und der Zustand ist relativ weit von dem Alltag. Wie gehst du damit um, dass du ihn haben könntest, aber er gleichzeitig nicht so wirklich dazugehören darf?
Ja, es ist evoziert natürlich erstmal ein Trauergefühl, weil man von etwas getrennt ist, zwangsweise auch manchmal getrennt ist oder sehr oft getrennt ist, was man gerne haben würde. Man muss das, denke ich, auf mehrerlei Hinsicht untersuchen. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass es nicht immer ein Zustand ist, den ich hervorrufen kann. Das Setting muss stimmen. Und deshalb habe ich auch eine gewisse Demut davor und auch keine Erwartungshaltung, dass jeder Rausch, in den ich mich hineinbegeben möchte, auch dann so eintritt, wie ich ihn gerne hätte oder wie es in den Extremformen da gewesen ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht da verkrampft und eben halt auch, ich sag mal, mit einem freien Kopf da rangehen kann und sich da hineinfallen lassen kann. Das ist ganz wichtig, dass man allein dadurch schon quasi gewisse Barrieren gesetzt bekommt. Aber ja, vor allem das gesellschaftliche, die Verpönung in der Öffentlichkeit, die finde ich ja sehr, ja, bigott, wenn man es jetzt auf andere
Das sowieso.
ja, Konsumgüter anwendet, die auch alles andere als gesund sind. Jetzt, wenn wir vom Argument des Beschützers, also des Staats als Beschützers des Individuums ansehen, dann ist es natürlich bigott und das sind Dinge, die mich dann halt immer wütend machen. Ja, nichtsdestotrotz ist es halt das, glaube ich, mittlerweile das bestimmende Thema. Jetzt auch vom Rausch vielleicht mal ein bisschen abgesehen, meines derzeitigen Lebens, das sich ja jetzt in den Anfang der 30er Jahre befindet. Es wird bei anderen auch, denke ich, so sein. Ist das Leben, das ich lebe, das Richtige? Und in vielen Punkten kann ich dann Haken hintersetzen und sagen, ja, aber in vielen Punkten auch nicht. Und da wird einem dann wieder so ein bisschen teilweise die Ohnmacht der eigenen Macht, komisch, die Ohnmacht der eigenen Macht, aber die Ohnmacht der eigenen Fähigkeiten bewusst, Dinge halt nicht abzuändern. Mhm. Weil, ja, auch in Sphären, ja, beispielsweise, ich will es jetzt, ne, auf den Beruf wieder eingrenzen. Ich wollte gerne nach dem Studium an der Uni bleiben, und habe mir das dann irgendwann relativ schnell abgeschminkt, weil ich halt immer mehr gesehen habe, dass die Herausforderungen, die an junge Doktoranden getragen werden, und das habe ich auch nach dieser Entscheidung oftmals gesehen, dass das auch das ganze Verwertungssystem auch da ja, die Hierarchieform, Egos, kapitalistische Strukturen, quasi dieses Berufsbild, das romantische Berufsbild des einsam Forschenden oder des im Team Forschenden, jetzt in der Philosophie forschen vielleicht nicht so, aber das ich sag mal, schriftstellerisch Tätigen, des Lehrenden, Hochschuldozenten absolut verquer ist. Das ist genauso, als wenn ich mir Indiana Jones angucke und denke, Archäologie wäre das Abenteuer pur. Das ist Romantisierende. Ist es auch nicht. Und ich weiß nicht, also für mich ist vielleicht der große Punkt Offenheit für Kreativität, weil genau das sehe ich darin, sich fallen zu lassen, sich bewegen zu lassen von Emotionen, von Rauschzuständen, birgt halt, das ist der Pool der Kreativität. Aber Kreativität bedeutet auch, dass es eben keine vorhersagbaren Strukturen gibt, dass wir das nicht einengen können in von 9 to 5 wird das und das und das und das abgearbeitet, das Monatsziel wird unter allen erdenklichen Umständen wahrscheinlich erreicht. Nee, Kreativität ist halt dieses freie Gestalterische, und das ist halt ein Punkt, den ich sehr, ja, in der Ecke gedrängt sehe. Ich war auch heute im Kino beispielsweise, habe den neuen Spider-Man gesehen. Also Spider-Man ist halt einer meiner Kindheits-Superhelden. Aber da merkt man halt, dass auch das ist halt, viele Filme sind halt kalkulierte Wertanlagen von den Studios und den Produzenten und den Investoren, weil du ganz genau siehst, dass da Marktforschung hinter ist, dass sie wissen, welche Formeln sie irgendwie einbauen müssen, um das breitestmögliche Publikum anzuziehen. Und auch da ist dann dieser Begriff der Kunst und der Kreativität ist da auch super beschnitten, wenn er überhaupt noch lebendig ist. Und das ist halt eine Welt, die ja einer Dystopie gleichkommt, würde ich sagen. Und das macht mir sehr zu schaffen. Darüber hinaus natürlich noch diese ganze Verwertungslogik, dass sie sich halt auf die ganze Umwelt, die natürlichen Ressourcen und so weiter, also überall hineindrängt, in jede Nische, die zu finden ist und aus der etwas herauszupressen ist, wird halt gefunden. Und das ist halt das, was diese Kreativität, dieses freie sich fallen lasse, diesen Kontrollverlust, dieses Eigentliche halt total erstickt, weil ja, das ist Starrheit und das andere ist fluid. Das ist etwas. Genau.
Gut
gesagt. Ja, und also ja, das wäre vielleicht meine Antwort, wenn ich das so sagen darf.
Ja, danke dafür. Ich finde es weiterhin sehr traurig.
Er hat einen total melancholischen Touch bekommen.
Es ist ja so. Ja. Ich höre deine Wünsche, deine Träume. Ich weiß, wie sehr du schwingen kannst, wie sehr du tanzen kannst und auch singen kannst, auch wenn du es dich hier nicht traust zu tun. Aber das Ganze durch diese gesellschaftliche Engschaltung ja abgeschnitten bleibt, außer du öffnest dich über entsprechende Maßnahmen. Und worauf ich auch hinaus wollte, ist nochmal das Thema Sucht. Ja, wir haben da ja zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, ich bin süchtig nach dem Rausch, am Leben teilzunehmen. Ja, ich sag mal jetzt klassischerweise Hard-Opening-Effekt durch zum Beispiel MDMA, ja, durch starke Aufputschmittel. Ich bin also mehr denn je im Lebensgeschehen und ich brauche das und will das, weil es mir im Alltag fehlt. Was ja natürlich auch okay ist, weil in der Intensität kann man es im Alltag nicht erfahren. Wenn jetzt aber dieser Suchtdruck so immens wird, dann frage ich mich auch, wie wenig von dem findet denn im Alltag statt? Dann meine ich aber auch den Rausch im Sinne von Vertiefung, Versenkung, ja, Meditationen, Transzendenzen, die ich erfahre in diesen abgründigen Momenten, die mir hier auch fehlen in der eng geschalteten Normalwelt. Und dann ist natürlich auch nochmal ein großer Suchtbereich der, wo ich etwas wegbetäube. Ja, was betäube ich denn eigentlich weg? Durch Alkohol, durch Schmerzmittel, durch Schlafmittel, durch Opiate und so weiter. Da ist ja etwas in mir am Geschehen, das ich nicht gut aushalten kann. Und das geschieht dann eben auch oft in der Alltagswelt. Ja, Spannung, Druck, ein die ganze Zeit stattfindendes Rauschen, wo wir auch nochmal die Begrifflichkeit haben, ein Grundrauschen, das uns sehr belastet, das uns vielleicht auch schon zeigt, wie ausgebrannt wir sind. Fakt ist, das sind alles irgendwie nach der Definition Fluchtmaßnahmen, ja, in die andere Welt, in das andere. Und da fehlt mir einfach ganz klar die Überlagerung, es fehlt mir ganz klar eine Kultur der Versenkung, eine Kultur des sich herausnehmen Könnens, dabei auch in einem guten Setting begleitet Werdens. Es kommt mehr und mehr in unsere Gesellschaft hinein, im therapeutischen Sinne, Stichwort Psycholyse, die schon seit Jahrzehnten heiß diskutiert wird, wo also mit entsprechenden Substanzen gearbeitet wird bei Menschen, die psychisch oder psychiatrisch auffällig sind, also zum Beispiel depressiv oder angstgestört, traumatisiert oder dergleichen. Und die Erfolge, so wie ich jetzt halt wissenschaftlich mitbekommen habe, sind immens. Ja. Und die Maßnahme vor etwa 30, 35 Jahren, die psilocybinhaltigen Therapeutika herauszustreichen, weil eben die Pharmaindustrie so stark geworden ist mit ihren synthetischen Antipsychotika, Antidepressiva und Pharmazeutika, war vielleicht sogar der beispielloseste Rückschritt in der Geschichte unserer Medizin. Ja, weil man, so viel ich jetzt gelesen habe, recht erfolgreich Psychosen behandeln konnte mit Psilocybin, Angststörungen und dergleichen. Da kommen wir jetzt wieder hin zurück. Also heißt, es wird halt, ja, was vorher für uns eine kriminelle, eine waghalsige Aktion war, die auch viele Leute in Bedrängnis gebracht hat, zweifelsohne. Das ist ja jetzt kein Appell dafür, dass das einfach so gemacht werden sollte. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, aber eben auch gleichzeitig ein Spiel mit dem Leben, das sich darüber ausweitet, das sich stärker zeigt. Wir leben total eng geschaltet, total restringiert und limitiert in einem ganz kleinen Nadelöhr letztlich, verglichen mit der Welt, die es eigentlich noch geben könnte. Und nur so funktioniert unsere kapitalistische Gesellschaft, nur so können wir weiter alles ruinieren, herunterrocken, herunterwirtschaften, Angst machen, steuern und kontrollieren. Das habe ich für mich verstanden, das ist ganz klar. Ja, aber wollen wir das? Ja, wollen wir dieses bescheidene, erbärmliche Dasein fristen und uns diktieren lassen, dass hier dieser ganze Weg nach innen, der ganze Weg nach außen, na gut, könnt ihr mal nach TC ein bisschen meditieren oder mal ein Retreat machen und so weiter und so fort. Aber eben die Abkürzungen und so weiter, die sind alle sehr, sehr problematisch, toxisch und kriminell. Ja, also da, ich merke gerade, wie ich eine Krawatte kriege, ne, bei dem Gedanken daran. Also ganz ehrlich.
Ja, Man muss sich ja auch nur mal die, ich sage jetzt mal, Kulturgeschichte von des Rausches oder ne, des drogeninduzierten Rausches vor Augen führen. Das Orakel von Delphi hat wahrscheinlich unter starkem Drogeneinfluss die Weissagung getätigt. Das war halt dann in dem Sinne, hat man durch die Einnahme bewusstseinserweiternder Substanzen eine Sphäre erreichen wollen, die den Göttern nahe ist, um daraus dann quasi Weisheit zu schöpfen. Und man sieht es in indigenen Bevölkerungen in Südamerika mit Ayahuasca.
Oder Ayahuasca.
Genau. Genau. DMT. Das glaube ich aus einer Lianenwurzel oder sowas hergestellt wird. Das hat eine ganz lange Tradition. Und wenn wir uns das auch nochmal weniger auf die Spezies Mensch beziehen wollen, es gibt auch Tiere, die ganz bewusst einen Rauschzustand beiführen. Beispielsweise, wenn wir jetzt bei Ayahuasca in Südamerika sind, Jaguare knabbern beispielsweise an diesen Lianen, aus der das Getränk hergestellt wird, und erleben starke Rauschzustände. Es wurden Delfine beobachtet, die an einen Kugelfisch geleckt haben, den Kugelfisch quasi dann in der Gruppe rumgereicht haben, und jeder hat daran rumgeleckt. Die sondern ja ein starkes Nervengift aus. Da ist natürlich die Frage für uns sehr tödlich, aber vielleicht für den Organismus der Delfine anders wirkend, subjektiv. Ja, da hat man dann beobachtet, wie die Delfine auf dem Rücken quasi liegen, mit dem Rücken gen Ozeanboden, in der Reflexion der Wasseroberfläche ihr Spiegelbild angestarrt haben. Solche Dinge, also auch das ist nicht auf den Menschen begrenzt, also dieser Illusion dürfen wir uns auch nicht hingeben. Ja. Und was sagt das aus, wenn man dann auch mit Argumenten kommt, das ist nicht natürlich und so weiter. Das ist ja auch ein beliebtes Argument dann, was oftmals verknüpft wird mit, das ist nicht natürlich von Gott gewollt, so mäßig.
Ja, ne? Richtig. Aber diese Gesellschaft und wie wir uns hier fühlen, das ist natürlich. Ne?
Ja, Gott hat den Kapitalismus doch in der Offenbarung des
Mammon.
Ja, geschrieben. Die
Offenbarung des Mammon geschrieben, ja klar.
Ja, und da muss man sich halt fragen, da kann man natürlich so einen elitären, postmodernen Blick drauf haben. Das sind alles rückständige Gesellschaften. Aber ist das der Fall?
Nee.
Fragezeichen?
Nee.
Also, ja, es wird tabuisiert, keine Frage. Es wird kriminalisiert. Und warum sollte man heilen, wenn man nicht auch Symptome ein Leben lang behandeln kann, wodurch es dem Mensch dann nicht wirklich besser geht? Ja, ganz schwieriger Themenkomplex natürlich. Ich kenne mich da auch rechtshistorisch zu wenig aus. Ich weiß halt nur, dass es halt in bestimmten Situationen auch gern gesehen war, dass Drogen verabreicht wurden. Wir denken nur an die Panzerschokolade aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ich glaube auch die, in Anführungsstrichen, Kamikaze-Flieger der japanischen Armee waren, glaube ich, auch unter Drogeneinfluss gesetzt, weil, ja, wie willst du irgendwie anders auch im Ersten Weltkrieg aus dem Schützengraben in Verdun springen und auf den sicheren Tod zu laufen? Also entweder ist dein Patriotismus so stark, dass es dich dein Leben vergessen lässt, oder aber du musst dir einfach die Birne so zuknallen, dass du den Mut von alleine aufbringst.
Ja, wobei da natürlich auch sehr viel Wahnsinn ausgebrochen ist, ne? Und das sind ja vergleichbare Effekte. Also wenn du so in eine Stresssituation gebracht wirst, dann schaltet dein Gehirn irgendwann um und kann auch gut passiert sein, dass sie dann irgendwelche Halluzinationen hatten, Massenpsychosen sind dort ausgebrochen und so weiter, weil es gab ja schon sehr viele, gerade junge Studenten im Hurra-Patriotismus-Modus, die ja Bajonetts aufgepflanzt haben. Und ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass die in Anführungszeichen nüchtern waren und dann sich haben platt mähen lassen.
Nee, ich will halt nur sagen, es gibt halt Umstände, in denen das halt quasi gerade evoziert wurde, auch Herstellung von solchen Substanzen, um dann halt wieder in irgendeiner Unzulogik irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber ja, das ist halt ein wiederkehrendes Thema bei uns, ne? Selbstzweck und Intentionalität auf irgendein Ziel hergerichtet. Intentionalität an sich ist ja nichts Verkehrtes, aber man sollte sich fragen, ist die Intention wirklich von mir und liegt in dieser Befolgung der Intention wirklich ein Wert an sich, oder geht es jetzt gerade darum, irgendwie ein Ziel zu erreichen, um danach ein neues Ziel zu erreichen und diesem ewigen Hamsterrad gefangen zu sein?
Tja.
Da kann ein Rauschzustand, kann da unter Umständen auch eine andere Perspektive aufmachen.
Na klar, das kann auch
aber
ein Gamechanger sein, ne? Das kann auch ein Türöffner sein, Dosenöffner, was weiß ich, ja.
Ja, jetzt habe ich 8-mal es gibt gesagt, sorry. Warst du schon mal in einem Kaufrausch?
Ja,
weil wenn wir jetzt mal auch,
klar, es gibt auch der ja, es gibt natürlich auch diese Rauschzustände. Ich war schon im Fressrausch, ich war im Kaufrausch, ich war im Liebesrausch.
Mhm.
Ich war im Angstrausch, ja. Also Rausch ist eben immer eine extreme Befeuerung. Also das heißt auch, dass auch da einfach katalytisch hineinwirkt, ja, was quasi gerade ja auf Nummer 1 der Agenda steht, wie zum Beispiel irgendwas zu konsumieren. Also gerade jetzt durch die Möglichkeiten, die wir haben, online in zahllosen Shops uns die schönsten, bestbewertetsten Produkte zu kaufen, dann gibt's diese ganzen Rabattaktionen, da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff für, vergessen wie das heißt, also Leute, die immer gezielt auf Rabatte achten, ich bin auf jeden Fall so einer. Dann hatten wir jetzt vor kurzem Black Friday Week, die hat mich in einen Kaufrausch versetzt, den ich auch durchaus als pathologisch bewerten würde, wenn ich nüchtern darauf schaue, aber ich verstehe es auch auf der anderen Seite, weil auch das kickt natürlich, auch das puncht. Ja. Ne? Wow, ich habe mir jetzt wieder was geholt, ich merke es noch nicht mal, weil ich nehme keine Geldscheine in die Hand, sondern ich sehe noch nicht mal, wie es von meinem Konto unmittelbar abgebucht wird. Irgendwann sehe ich natürlich die roten Zahlen. Das ist dann nicht so schön. Aber in dem Moment habe ich erstmal eine Befriedigung. Ja, und die kann mich natürlich auch in einen Rauschzustand bringen, wo ich dann sehr viel Befriedigung erreiche.
Ja, aber die lebensverändernden Rauschzustände sind halt die, in denen der Rausch an sich das ist, was einen verändern lässt. Also in die Rauschzustände, über die wir gerade am Anfang und in der Mitte des Podcasts gesprochen haben. Weil so ein Rauschzustand ist ja immer auch ein intentionaler. Es ist ein Zustand, in dem ich etwas anstrebe, was jetzt nicht unbedingt, also der Rausch hat eine Intention, irgendwas zu befriedigen. Und den Rauschzustand, den ich halt in dem Textstückchen Seelengeschmack versucht habe darzulegen, ist halt genau das nicht. Das ist halt dieses Intrinsische, darin lag der Wert. Und der Wert kann, ich bemesse ihn sehr viel höher als dann irgendwie ein Zustand, in dem ich, weiß ich nicht, dann mir die x-te Version von einem Schuh zu ballern oder sowas, was ich nicht tue. Also da bin ich relativ gefeit gegen. Ja. Bin dazu knauserig. Ja. Ja, der Rausch, gerne, wenn ihr wollt und euch vielleicht noch durch die Rezension meinerseits animiert fühlt, den Film angucken. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Er macht quasi das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, wir sind da auch relativ undogmatisch. Wir gehen da nicht mit dem Zeigefinger heran oder so. Wir wollen nichts verbieten, wir wollen nichts schönreden. Und das macht der Film auch und das macht ihn so interessant, weil er halt eine wahnsinnig breite Interpretationsoffenheit bietet. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr das auch aus unserem Gespräch mitnehmt. Das wäre mir ein Anliegen und nicht jetzt gleich denkt, ihr müsstet euch irgendwas ballern oder denkt, das sind irgendwie Junkies oder sonst was. Wenn das denkt, dann ist es so, es ist mir auch egal, aber das glaube ich von unserer lieben, netten Community auf jeden Fall nicht. Deshalb, ja, ein Rauschzustand, den wir euch auf jeden Fall wünschen, ist der des Vertrauens und der Liebe auf jeden Fall.
Ja.
Gehabt euch wohl und ja, ich denke mal, hören wir uns noch dieses Jahr einmal, ja, oder?
Was haben wir denn jetzt? 19. Ja, denke ich auch, dass wir nochmal so einen Abschluss Podcast machen, vielleicht auch mit einer Rückschau, wie wir das letztes Jahr getan haben, das war ja ganz nett.
Ja.
Und gerne. Dann gibt es also nach diesem sehr späten doch einen baldigen Podcast von unserer Seite, den ihr hoffentlich auch berauschend zu euch nehmt.
Ja. Ja, das kriegen wir hin und ja, ich hoffe, die Quali stimmt wieder, dass wir damit zufrieden sind und dass die dunkle Jahreszeit unser Hirn nicht allzu vernebelt und uns selbst dunkel zurücklässt.
Ja,
ja, ich habe gesehen, bei Spotify gibt es jetzt eine Bewertungsfunktion. Wenn ihr Bock habt, testet diese gerne doch mal aus. Würden wir uns natürlich auch sehr freuen und ja, bis demnächst.
Ja, genau. Bis bald. Liebe und Vertrauen. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.